Guten Morgen. Oh, ist das ein schwerer Tag. Oh. Geht's euch auch so schwer? Manchmal. Ich erinnere mich, dass ich im Französischunterricht früher, weiß ich zwar nicht mehr viel von, bereue ich schon, nicht aufgepasst zu haben, aber wir haben so ein Lied bearbeitet. Da singt eine Frau, nein, ich bereue nichts, ich bereue absolut gar nichts, weder das Gute noch das Schlechte, ich vergesse einfach alles. Dann dachte ich damals, mit ungefähr 14 Jahren schon, oh, das ist toll, wenn man sowas sagen kann, aber da wusste ich schon irgendwie, manches bereue ich schon, was ich gesagt habe oder wie ich andere geärgert habe. Dachte, ich würde gerne manches rückgängig machen. Und umso älter ich wurde, umso mehr kam dazu, wo ich dachte, boah, hätte ich das mal besser nicht gesagt. Oh, so eine Last, die ich mit mir trage. Und so einfach verdrängen, das sind tolle Tipps, die man oft hört. Vergiss das einfach, das ist doch nicht so schlimm. Irgendwie funktioniert das nicht immer. Und dann wird es manchmal wirklich schwer und man fühlt sich schlecht. Und was mache ich damit? Und der König David hatte schon gesagt im Psalm 38, Vers 5 mal, denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Was mache ich jetzt mit dieser ganzen Schuld? Wer Gott kennenlernt, der wird in seinem Wort erkennen, dass wir Schuld auf uns geladen haben, so sehr wir es verdrängen wollen manchmal. Aber genau in diesen Situationen bietet er uns die Lösung an und dann spricht Jesus in Matthäus 11, ab Vers 28, genau in solche Situationen, wo es uns zu schwer wird. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ach. Moment. Ist das eine Erleichterung, wenn man zu Jesus findet? Und wenn er alle unsere Schuld, alle unsere Sorgen einfach auf sich nimmt und wir Frieden haben dürfen? Darüber wollen wir heute etwas mehr erfahren. Denn diesen ganzen Plan, dass Jesus kommt, dass er unsere ganze Schuld auf sich nimmt, dass er alle unsere Last abnimmt, das hat Gott schon lange geplant und uns Menschen darauf vorbereitet, damit wir wissen, dass es passiert und ja, wie es passiert. Dafür hat er Johannes den Täufer vorausgeschickt, dass er Menschen ja auch darauf vorbereitet, auf dieses Kommen von Jesus. Und wir lesen das in Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als der Vorbote für Jesus kam, war die wichtige Botschaft, und der angefangen hat, um die Menschen vorzubereiten: tut Buße. Und genauso als Jesus, was wir ein Kapitel später lesen können, Kapitel 4, als er angefangen hat zu predigen, womit hat er angefangen? Tut Buße. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Predigten von Jesus, dass ihm diese Buße so wichtig war. Er hat damit angefangen, in Matthäus 4, Vers 17 lesen wir das. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Immer wieder redet er davon, wie zum Beispiel in Lukas 5, Vers 32: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und die letzte Predigt, die er hier auf der Erde hält, handelt auch davon, mit der er uns noch den Auftrag gibt, in Lukas 24, Vers 47: Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Jesus ist das besonders wichtig, denn er ist nicht gekommen, um uns irgendwie besonders schlau zu machen, uns einfach vorzubilden oder irgendwie zu motivieren, uns gut zu fühlen oder so, sondern dass wir Buße tun und gerettet werden. Wir fangen bei Matthäus einmal an, also er fängt mit der Buße an und er stellt uns Johannes den Täufer etwas vor, wie er ausgesehen hat. Ein paar Punkte: er predigt in einer Wüste, er trägt einfach nur ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel, sieht ziemlich wild aus, und er isst nur Heuschrecken und wilden Honig, das was er so findet. Das, weiß nicht, also wenn ich jetzt dran denke, heute sind Wahlen und wir stellen uns einen dieser drei Bundeskanzlerkandidaten vor, dass die mit irgendwelchen solchen Pelzen kommen, mit einem Gürtel und irgendwo draußen in einer Wüste erzählen: hey, ich bewerbe mich oder so, den würden wir nicht ernst nehmen. Das würde irgendwie nicht wirken. Die müssen doch gut gepflegt aussehen, einen maßgeschneiderten Anzug tragen und auf einer hochtechnischen Bühne stehen, wenn man wichtige Personen vorstellt. So würden wir Menschen uns das vorstellen. So würden wir wichtige Personen präsentieren. Ein Vergleich, den ich noch machen möchte, denn die Juden, hat das eine Bedeutung gehabt, wie er aussah. Für sie war das wichtig. Irgendwie wirkt das besonders. Bist du vielleicht Elia? Und wieso fragen die ihn, ob er Elia ist? Und das ist ein wichtiger Vergleich, denn es erfüllt eine Prophezeiung, die vor langer Zeit gemacht wurde. Elia hat nämlich ungefähr 860 Jahre vor Christus gelebt. Als Prophet hat er gewirkt. Und ungefähr 400 Jahre später, 425 vor Christus, hat Maleachi, ein anderer Prophet, gesagt: dieser Elia von vor 400 Jahren, der wird einmal wiederkommen, bevor der Tag des Herrn kommt. Und dann kommt Johannes der Täufer, ungefähr 30 nach Christus, und er wird gefragt: oh, bist du es jetzt? Weil wenn du uns jetzt verkündigst, das Reich der Himmel ist nahe, dann muss doch vorher der Elia wiederkommen. Bist du das? Und Jesus selber spricht darüber, deshalb, um das einmal auch zu erzählen, wenn wir ihn mit Elia vergleichen, er wird uns genauso vorgestellt. Mit einem Gewand, so aus Ziegenhaaren und einem ledernen Gürtel, sah genauso wild aus und wie er rumgelaufen ist. Und wichtig für die Juden war, dass er nicht gestorben ist. Er war der zweite Mensch in der Bibel, der entrückt wurde. Das heißt, dass er lebendig in den Himmel aufgenommen wurde, vor vielen Zeugen. Und Maleachi hatte eben diese Prophezeiung gegeben, er wird einmal wiederkommen, bevor der Tag des Herrn kommt. Wenn dieser Tag des Herrn also irgendwie nahe bevorsteht, dann muss er doch bald da sein. Die Leute fragen ihn persönlich, bist du der wiedergekommene Elia? Und er sagt, nein, bin ich nicht. Er ist es nicht persönlich, er ist ein eigener Mensch. Aber Jesus selber sagt oder erklärt es den Jüngern, weil die ihn dann auch fragen, ja, wie ist das denn jetzt? Und er sagt ihnen, die Prophezeiung hat sich mit Johannes dem Täufer erfüllt, denn er wirkt in der Kraft und in dem Geist von Elia. Er ist es nicht selber, aber er hat die gleiche Kraft. Und das haben die Menschen auch gemerkt, wie er verkündigt, was er da tut. Das kommt uns aus den Schriften bekannt vor. Das ist was Besonderes. Und diese einfache Beschreibung erstmal von so einem unbedeutenden Mann in einer Wüste, was interessiert er die Leute? Ich sagte gerade, wir Menschen würden uns das ganz anders vorstellen. Aber Jesus, oder Gott persönlich jetzt, in seiner Allmacht, in seinem Plan, was er plant, das wirkt. Und in der Wüste, da müssen wir uns nicht groß bewerben, hinzukommen oder eine teure Eintrittskarte zahlen, um dann diese wichtige Person zu sehen. Da darf einfach jeder kommen. Und es funktioniert, weil Gott es getan hat. Und dann heißt es, ab Vers 5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm am Jordan getauft, ihre Sünden bekannten. Von überall kamen Menschen, haben erkannt, wir haben Schuld auf uns, wir haben etwas, das wir wieder gut machen müssen. Wir wollen Buße tun, wir wollen mit Gott einen Neuanfang machen. Und sie kommen, sie reisen Tage dorthin in eine Wüste, um sich einmal taufen zu lassen, einmal unter Wasser genommen zu werden. Und das kannten sie damals schon. Wir haben heute eine etwas andere Bedeutung. Für uns heißt das ja, dass wir bezeugen, dass wir mit Jesus gestorben und wieder auferstanden sind. Dass wir ein neues Leben mit Jesus beginnen. Die Juden kannten das damals auch schon. Nur wussten sie das von Jesus nicht. Aber es war wie eine Reinigung, dass sie auch sich einmal bezeugen, dass ich alle meine Schuld, dass ich das bezeuge, dass ich schuldig bin und mit Gott einen Neuanfang machen will. Das war ein großer, demütiger Schritt für sie. Aber was bedeutet jetzt diese Buße, zu der Johannes der Täufer sie aufruft? Tut Buße. Er sagt es ja auch schon, er hat die Leute getauft, die ihre Sünden bekannten. Wir kennen es, Bußgeld zu zahlen, wenn wir zu schnell gefahren sind, wenn wir falsch geparkt haben, dann bekommen wir so einen Bescheid, dass wir Bußgeld zahlen müssen. Wir müssen mit Geld büßen, dass wir einen Fehler begangen haben. Wenn wir das Geld überweisen, ist alles wieder gut. Ob wir es ernst gemeint haben, fragt keiner. Hauptsache, das Geld kommt an. Bei Gott können wir uns nicht freikaufen. Da können wir erstmal überhaupt nichts tun. Denn wie ich am Anfang auch sagte, Jesus ist dafür extra gekommen, und er hat für alle unsere Schuld bezahlt. Aber was heißt jetzt, oder was für eine Buße können wir da tun? Als Beispiel nehme ich immer gerne das Gleichnis, das Jesus uns sagt, von dem Pharisäer, der sich selber lobt, dass er so toll ist, und einem Zöllner. Und das lesen wir einmal in Lukas 18, Vers 13 und 14. Der Pharisäer, der lobt sich die ganze Zeit. Okay, das hatte aber keinen Effekt, sagt Jesus. Aber bei dem Zöllner, ab Vers 13, und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. So kann eine praktische Bekehrung, so eine praktische Buße aussehen. Dass man seine Sünden bekennt, dass man Gott sagt, ich bin schuldig vor dir, bitte sei mir gnädig. Ich brauche deine Gnade. Es sind ein paar Details bei der Buße, auf die wir eingehen, weil sie verschieden aussehen kann. Dazu kommen wir gleich, wie die Bibel uns das sagt, dass es verschiedene Arten von Buße gibt. Wichtig ist, dass wir eine Schuld erstmal erkennen. Dabei passiert aber noch nicht viel, aber ich muss wissen, ich bin schuldig. Ich habe eine Schuld auf mir. Denn viele können sagen, ich bin ein guter Mensch, mir geht's gut, was soll ich denn getan haben? Aber Jesus sagt, dass wir schuldig sind, dass jeder Mensch ein Sünder ist, das müssen wir erstmal erkennen. Was machen wir jetzt damit? Dazu kommt gleich ein Punkt. Wichtig ist, dass wir diese Schuld uns zu Herzen nehmen, wie es die Israeliten zum Beispiel bei Esther Könige taten. Sie nahmen es sich zu Herzen. Es war ihnen wichtig, dass sie das nicht einfach vergessen, verdrängen oder irgendwie, was auch immer, versuchen, dass sie wegkommt. Nein, das ist wichtig. Wir müssen das irgendwie wieder gut machen. Und das, wozu Johannes der Täufer sie aufruft, das, was diese Buße auch bedeutet, das ist eine Umkehr, dass man von dem alten Leben, von alten Gewohnheiten umkehrt hin zu Gott, dass man sich nach Gott ausrichtet und eben weg von den alten Gewohnheiten, weg von Sünden, die man getan hat. Nicht, dass man sagt, Gott tut mir leid und dann macht man weiter wie bisher, sondern es muss sich was ändern. Das Leben muss sich ändern. So, und wieso das so wichtig ist, wird uns zum Beispiel im 2. Korinther Kapitel 7, in Vers 9 und 10 auch deutlich gemacht, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir lesen 2. Korinther 7, Vers 9 und 10. Da schreibt ihn Paulus, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Er nennt uns hier zwei verschiedene Betrübnisse, wo wir Schuld erkennen und wie wir dann damit umgehen. Eine gottgewollte Betrübnis, dass Gott auf etwas hinweist, und das führt zu einer Buße, die zum Heil führt, die uns rettet, die uns ewiges Leben schenkt. Es gibt auch Betrübnis, wo wir auch Schuld erkennen, die aber zum Tod führt. Das heißt, dass sie uns nicht rettet. Es ist wichtig, was wir mit dieser Schuld tun, die wir in unserem Leben erkennen. Paulus hat, also das ist der zweite Brief, Paulus hat einen ersten Brief an die Korinther geschickt, wo er sehr vieles anspricht und wo er auch sehr streng war. Und da sagt er halt, er war kurze Zeit besorgt, oh Mann, habe ich vielleicht zu streng mit ihnen geredet. Vielleicht nehmen die das nicht ernst oder denken dann, ach, dann lassen wir das einfach, macht ja alles keinen Sinn. Aber er war nur kurze Zeit betrübt, sagt er, bis er dann eine Antwort erhalten hat und dann wusste, ja, es hat sie aber zu einer guten Buße bewegt, dass sie ihre Schuld eingesehen haben und sich gebessert haben, dass sie ihre Sünden bereut haben und dass sie sie hinter sich gelassen haben. Einiges listet er uns auf, was er bei ihnen kritisiert hat, was viele in der Gemeinde getan haben. Nicht einfach Ungläubige, sondern die Gemeindemitglieder selbst, was er dann kritisiert hat, wo die Leute das erkannt haben und Buße getan haben. Ja, wir müssen uns ändern. Ich gebe ein paar Beispiele, die er uns auflistet. Unzucht. Das ist, nach Gottes Plan hat er einen Mann und eine Frau zusammengefügt, die heiraten dürfen und in dieser Ehe alles erlaubt ist und alles, was außerhalb ist, sei es gleichgeschlechtlich, sei es unverheiratet, was auch immer außerhalb einer Ehe Sexuelles passiert, das nennt die Bibel Unzucht. Das darf es unter Christen nicht geben. Habsucht, dass ich etwas unbedingt haben will, was, ob ich das brauche oder nicht, ist mir egal. Ich will es einfach unbedingt haben und ja, bin gierig danach, süchtig danach. Oder einfach Diebstahl oder Raub, dass ich halt etwas nehme, was mir nicht gehört. Götzendienst oder Götzendiener. Wir dürfen nur unseren Gott anbeten und ihn verehren. Alles andere, wenn wir irgendeinen anderen Gott anbeten, irgendwas für andere Götter tun, dann ist das Götzendienst. Ich dachte, wie können wir das heute noch machen, wenn wir, weiß es nicht, wenn wir mit Muslimen oder mit Hinduisten, mit Buddhisten gemeinsam Gottesdienst feiern? Das funktioniert nicht für Christen. Das sind zwei verschiedene Richtungen, in die wir gehen. Da muss man aufpassen, dass wir nur unseren einen Gott anbeten. Da ist Gott sehr ernst und auch sehr streng, dass wir mit allen Menschen reden, dass wir alle Menschen lieben sollen, ist eine Sache. Aber wir dürfen nicht gemeinsam mit ihnen irgendwas, irgendeinen Gottesdienst feiern, wo wir unseren Gott irgendwie lästern könnten oder einem anderen Gott da unseren Dienst geben. Lästerer, sagt er, können auch nicht in den Himmel kommen. Wenn man irgendetwas Schlechtes über Menschen redet und das nicht bereut. Wie gesagt, alles war in der Gemeinde und sie haben es bereut und um Vergebung der Schuld gebeten und Gott hat alles wieder gut gemacht. Aber wenn man es nicht bereut, wenn man bewusst schlecht über Menschen redet und denkt, ach, ist ja nur Fakten sammeln oder erzählen oder was auch immer, solche Menschen können nicht in den Himmel kommen. Trunkenheit, noch ein Beispiel, was ihm auch wichtig war, wenn man sich betrinkt, wenn man zu viel trinkt, dass man nicht mehr bei Sinnen ist, dass man nicht mehr nüchtern ist und klar denken kann, ist auch eine Sache, ist auch eine Sünde, die von Gott trennt. Diese Ermahnungen, wo er konkrete Beispiele angesprochen hat, damit hat er die Menschen getroffen und sie haben Buße getan. Sie haben ihre Sünden bereut und Gott um Vergebung ihrer Schuld gebeten. Schuld einzugestehen kann manchmal wehtun, es ist unangenehm. Der eigene Stolz ist verletzt. Manchmal muss man das mit anderen Menschen wieder gut machen. Als erstes und wichtigstes ist es immer mit Gott gut zu machen, weil die Sünde sich immer zuerst gegen ihn richtet. Aber manchmal muss man es auch mit den Mitmenschen wieder gut machen, an denen man vielleicht gesündigt hat, dass man sich auch bei ihnen entschuldigt. Vielleicht sammeln wir so viel und denken dann wie König David am Anfang, Psalm 38, dass es zu viel wird. Diese Schuld, und darauf kommt es jetzt an, gottgewollte Betrübnis ist, was, wenn wir diese Schuld einsehen und zu Herz nehmen, dass wir sie Gott abgeben, dass wir ihn um Vergebung bitten. Die andere Variante ist, wie er sagt, eine Buße oder die Betrübnis der Welt, dass wir auch unsere Schuld erkennen und denken, ja, ich bin schuldig und entweder versuchen wir es zu ignorieren oder wir nehmen es auch zu Herzen, aber wir wissen nicht, wohin damit. Was machen wir dann damit? Wir kennen ein prominentes Beispiel auch in der Bibel für so etwas, für so eine Situation und lesen das in Matthäus 7, 27, von Vers 3 bis 5, von Judas, der Jesus verraten hat. Matthäus 27, ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Er hat seine Schuld bereut. Ich habe einen unschuldigen Mann ausgeliefert, das tut mir leid. Seine Schuld zu Herzen genommen, aber er hat sie nicht Gott abgegeben. Er hat sich selbst gerichtet und sich selbst das Leben genommen. Denkt mir dann manchmal, hat Gott ihn vielleicht dazu gezwungen, weil es war ja eine Prophezeiung, Jesus muss verraten werden. Und dann hat er halt Judas ausgewählt und ihn dazu gezwungen. Nein, Gott kann nicht zum Bösen versuchen, Und Judas hatte immer eine freie Wahl. Gott wusste nur oder weiß immer, was passiert in seiner Allmacht. Aber Judas hatte eine freie Wahl und er hat seiner Versuchung nachgegeben und diese Schuld auf sich geladen. Und wenn wir diese Schuld, wenn wir irgendeine Schuld auf uns haben, wenn wir irgendwo gesündigt haben, was machen wir dann damit? Versuchen wir vielleicht so schnell andere zu beschuldigen, diese Schuld weiterzuschieben. Nein, er war eigentlich schuld. Wir kennen das bei Adam und Eva, dass Eva zuerst gesündigt hat, dann ihren Mann verführt hat. Und Gott kommt dann nicht zu Eva, sondern er sagt zu Adam, er hatte die Verantwortung als Mann in dieser Ehe. Du hast die Schuld, wieso hast du gesündigt? Beide mussten Konsequenzen tragen. Die Schuld hat er von Adam gefordert und er versuchte sich rauszureden, aber meine Frau hat mich versucht. Nein, das zählt nicht. Er hat gesündigt. Die Schuld einfach weiterzuschieben funktioniert nicht. Wir bemitleiden uns vielleicht oft selber und versinken in Selbstmitleid. Das kann psychische Folgen haben, das kann zu Depressionen führen, das kann uns einfach kaputt machen, verbittern, dass wir das einfach uns ja in uns reinfressen, sagt man. Dass es uns einfach schadet. Man kann es einfach versuchen, wegzutrinken und ganz viel Alkohol zu sich zu nehmen, um es zu vergessen. Aber das fördert das meistens nur, dass es noch schlimmer wird und noch zu anderen Sünden führt. Oder wie bei Judas, im schlimmsten Fall, dass man sich das Leben nimmt und was heute auch noch viel zu oft passiert, dass sich Menschen einfach in ihrer Verzweiflung das Leben nehmen, weil sie keinen Ausweg sehen. Das ist eine andere Art der Buße, die Gott nicht will, sondern er will, dass wir mit dieser Schuld zu ihm kommen und ihm abgeben, damit er uns hilft, damit er uns diese Schuld abgibt und wir in Frieden leben dürfen, dass wir Erleichterung erfahren, dass wir, dass es uns wieder gut geht. Als Johannes der Täufer so predigt, tut Buße und viele tun es und dann kommen auch Pharisäer und Sadduzäer zu ihm und wollen sich auch taufen lassen. Wichtige Persönlichkeiten. Und ich meine, wenn hier irgendwer kommt und sagt, ich will mich taufen lassen, ich will bezeugen, dass ich mit Jesus ein neues Leben anfangen will, wer würde sich nicht freuen? Das ist doch eine tolle Botschaft. Und da kommen auch noch so wichtige Personen. Stellen wir uns vor, unsere Bürgermeisterin oder noch ein paar Geschäftsführer hier aus großen Firmen kommen hier hin und sagen, wir wollen uns taufen lassen. Und wir denken, ja toll. Und so ein Johannes der Täufer sagt dann aber, Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem Zorn Gottes entkommen könnt? Tut erst einmal Buße, Früchte, die der Buße würdig sind. Das ist eine harte Reaktion. Wieso tauft er sie nicht auch einfach? Die Taufe, sagte ich vorhin, ist das Bezeugnis, dass ich Buße getan habe. Und diese Pharisäer und Sadduzäer, diese wichtigen Personen, die viel zu sagen hatten in dem Volk, Jesus selbst hat sie danach sehr oft entlarvt und kritisiert, dass sie die Gesetze selber überhaupt nicht befolgen und noch Gesetze dazu machen, die den Menschen das Leben schwer machen und völlig falsch handeln. Und Johannes der Täufer hat es damals kannte sie damals auch schon und hat sie zurechtgewiesen. Ihr sollt erstmal euer Leben ändern. Dass ihr jetzt einfach sagt, ja, wir sind auch schuldig und wollen mitmachen, da kommen ja so unendlich viele Menschen und tun das. Ja, wir wollen einfach dabei sein und mitmachen. Aber darauf kommt es nicht an, sondern dass man wirklich sein Leben ändert und diese Schuld dann bereut und bezeugt, ja, ich habe meine Schuld bereut. Und dass man eben Früchte bringt, die der Buße würdig sind. Zu Gott können wir immer kommen, so wie wir sind. Jesus sagt selbst, dass wir an ihn glauben sollen und damit das ewige Leben bekommen. Aber manchmal machen wir uns das so ein bisschen leicht und denken einfach, ja, Jesus hat gelebt, historisch, alles gut. Zu glauben, dass er da war, reicht nicht aus. Und wir kennen das aus dem Jakobusbrief, wo er es deutlich macht. Selbst die Dämonen, die wissen sowieso, dass Jesus da ist. Die werden aber nicht gerettet. Sondern dieser Glaube, der muss sichtbar sein. Nicht am Äußeren. Johannes der Täufer hat auch nicht die Pharisäer angeguckt. Oh, ihr habt ein zu langes Gewand an, was auch immer, und eure Mütze sitzt schief. Das Äußerliche ist egal. Die Bibel verurteilt es, wenn wir nach Äußerlichem richten oder urteilen. Denn viele haben in ihrem alten Leben vielleicht etwas getan, was man nicht so leicht rückgängig machen kann und damit leben muss. Es kommt auf unsere Werke an, wie wir leben, wie wir reden, was wir sagen und auch was wir tun, wie wir handeln. Daran können wir Christen erkennen und erkennen, ob jemand seine Buße ehrlich meint oder nicht. Und wieder werden häufig Beispiele genannt von Zöllnern, die das waren Steuereintreiber für die Römer, die von ihren eigenen Landsleuten für die Besatzungsmacht da Steuern eingetrieben haben. Die galten wie Verräter und Betrüger, weil sie oft auch zu viel genommen haben, das Geld für sich behalten haben, denen es sehr gut ging, weil sie halt eben die Leute gut betrogen haben. Und die werden oft als Beispiele genannt, weil die das Zeichen, schon fast wie ein Zeichen für Sünder waren. Ein Zöllner ist ein Sünder. Und Jesus ist gerne zu diesen Menschen gegangen. Wir hatten am Anfang gelesen in Lukas 5, denn er sagt, ich bin auch extra für Sünder gekommen. Nicht für Leute, die sagen, ich bin gut, ich brauch's nicht. Gerechte Menschen, da kann man auch nicht viel tun. Aber Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, die gesündigt haben und erkennen, ja, ich habe Sünden, was mache ich jetzt damit? Denen will Jesus helfen und diese Schuld abnehmen. Und als Beispiel war da Zachäus, ein Oberzöllner, der Chef von Zöllnern, der Jesus seine Schuld bekennt und sagt, ja, ich habe zu viel Geld genommen, ich habe Menschen betrogen und ich werde mein Reichtum mit den armen Menschen teilen. Ich werde allen, die ich betrogen habe, auch das Vierfache noch zurückgeben. Und das war eine große Änderung. Er hat nicht einfach gesagt, tut mir leid und weiter mit seinem Reichtum ein gutes Leben leben. Nein, er hat sich geändert und vor allem das, was er Schlechtes getan hat, versucht wieder gut zu machen. Oder Matthäus selbst aus dem Evangelium, was wir lesen, was er aufgeschrieben hat, da verheimlicht er seine eigene Bekehrung. Ich war selber früher Zöllner, wurde da Levi genannt. Und die anderen Jünger, Lukas und Markus, die auch von ihm schreiben, nennen ihn dann später auch Matthäus, so wie er als Jünger genannt wurde, dass er eben auch betrogen hat. Aber als er Jesus zu sich nach Hause eingeladen hat, sein Leben verändert hat, Buße getan hat und dann Jesus nachgefolgt ist. Und wir lesen es im ganzen Evangelium, in den anderen Evangelien. Wir lesen, wie Matthäus sein Leben geändert hat und eben Jesus nachgefolgt ist und Gutes für die Menschen getan hat. Und Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Nicht diese Früchte bringen, um gerettet zu werden, aber sie sind eine Folge davon, dass wir zeigen, ja, wir haben es ernst gemeint, es war nicht nur so dahergesagt, sondern diese Buße ist wirklich eine Umkehr und dann muss eben etwas sichtbar sein. Nicht, weil wir einfach was tun müssen, sondern weil es einfach dazugehört, dass man ein ganz neues Leben lebt. Und Johannes der Täufer nennt hier noch drei Taufen zum Ende hin, in Vers 11. Da sagt er, ich taufe euch jetzt mit Wasser zur Buße hin. Das war wie eine Reinigung. Wir kennen nachher noch in der Apostelgeschichte Jünger, die nur auf Johannes den Täufer getauft wurden, waren und von Jesus noch nicht wussten, die das noch gar nicht kannten, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Das war ihnen noch nicht bekannt. Und auch ein Apollos, der in Ephesus gedient hat, der auch nur das kannte, sogar groß gepredigt hat, aber tut Buße, aber ihm fehlte was. Er wusste noch nicht, wie geht's weiter. Was ist denn jetzt die Folge davon? Das war ein Anfang, das war die Vorbereitung. Danach kommt einer, er sagt, er ist nicht mal würdig, ihm die Schuhe zu tragen oder die Schuhe zu binden, wie es heißt. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und wir wissen, seit Jesus da war, seit Pfingsten da war, dass durch einige Ereignisse erst der Heilige Geist an alle Menschen weitergegeben wurde. Aber dass jeder Mensch, der Buße tut, der sagt, Herr, bitte vergib mir meine Schuld und an Jesus glaubt, dass er den Heiligen Geist bekommt und dass er zu Gott gehört, dass wir nämlich durch den Heiligen Geist auch erst zur Gemeinde gehören. Wenn ich Buße tue und zur Gemeinde gehe und keinen Heiligen Geist habe, dann gehöre ich auch nicht zur Gemeinde irgendwie. Sondern jeder, der zu Gott gehört, hat den Heiligen Geist. Wir sind ab unserer Bekehrung mit dem Heiligen Geist versiegelt, dass er uns auch Sicherheit gibt, dass er uns eben diesen Frieden gibt, dass wir nicht in Angst leben, oh, hat Gott jetzt wirklich mich gehört und meine Schuld abgenommen? Nein, er gibt uns Sicherheit, ja. Gott hat meine Schuld genommen und er hat mir vergeben und ich bin jetzt sicher bei ihm. Und das wird natürlich gerne auch wieder missbraucht und gesagt, ja, jetzt kannst du ja wieder leben, wie du willst. Nein, nicht vergessen, unser Leben hat sich geändert. Wenn sich da nichts ändert, wenn wir nicht in unserem Leben sichtbar sind, ja, wir folgen Jesus nach, dann war diese Bekehrung wahrscheinlich auch nicht echt. Und eine dritte Taufe noch, die er nennt, dass der kommt, er wird erst mit Heiligem Geist taufen, das heißt, dass er uns rettet, dass er uns zu einer Gemeinde zusammenfügt, die es seit Pfingsten gibt und uns mit diesem Heiligen Geist eben versiegelt, aber später auch mit Feuer tauft. Und wir lesen es im Vers davor, in Vers 10 und Vers 12, dass es darum geht, dass schlechte Bäume ohne Früchte abgehauen werden, ins Feuer geworfen werden. Oder in Vers 12, die Wurfschaufeln nach der Ernte vom Weizen. Liegt das alles abgeerntet, dann wird es erstmal hochgeworfen, dass die ganze Spreu, alles, was man nicht braucht, vom Wind weggeweht wird und nur der gute Weizen bleibt. Und alles andere wird dann verbrannt. Und das ist das Zeichen für das Gericht, worauf Johannes der Täufer hier auch hinweist. Wieso sollen wir denn Buße tun? Ja, weil es ein Gericht gibt und wir nur mit Buße bestehen können. Dass wir nur dadurch gerettet werden, wenn wir unsere Schuld bekennen und um Vergebung unserer Schuld bitten. Und auch zu diesen Früchten, die der Buße würdig sind, ist auch sehr interessant, dachte ich auch manchmal, wieso lässt sich Jesus denn überhaupt taufen? Er geht zu Johannes dem Täufer, die waren Cousins, die kannten sich, aber Johannes hat schon mehr erkannt, er hatte den Geist und die Kraft Elias, er wusste sehr vieles und hat schon mehr in diesem Jesus gesehen und sagte, nein, du brauchst doch gar nicht getauft zu werden, du bist heilig, du bist doch sinnlos, ich muss von dir getauft werden. Er hat ja schon gesprochen, es kommt der, ich bin nicht mal würdig, seine Schuhe irgendwie anzufassen und das ist er jetzt und ich soll ihn noch taufen, das kann nicht sein. Aber Jesus sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, muss es geschehen und geht uns als Vorbild voran, sich taufen zu lassen. Er hatte es nicht nötig, getauft zu werden und Buße zu tun, denn er war sündlos. Aber er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Er ist vollkommen Mensch geworden, um mit uns zu leiden, um mit uns versucht zu werden und alles mit uns zu erleben, auch die schweren Zeiten, dass wir, ja, menschlich gesprochen, ihm auch einfach vertrauen können. Ja, uns als Gott, der weiß ja gar nicht, wie ich mich fühle. Ihm geht's ja immer gut. Nein, dass er unsere Krankheit, unsere Leiden getragen hat. Das heißt, dass er einfach mit uns fühlen kann und genau weiß, wie es uns geht und uns eben das Vorbild gibt, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Es ist sehr besonders auch, dass Gott ihn gerade dann auch bestätigt mit zwei großen Wundern, dass einmal der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel kommt auf ihn herab und dann auch noch eine Stimme von oben kommt und die Menschen hören das und denken, was ist das? Und da spricht eine Stimme von oben und die hatten keine Mikrofone und so, dass das einer gemacht hätte, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das sagt er an anderer Stelle. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit diesem Moment fängt der Dienst von Jesus auch an. Und Johannes der Täufer hat die Menschen gerade auf diese Zeit vorbereitet, mit Buße zu tun. Und wie macht Jesus nochmal weiter? Jetzt, wo er anfängt, Buße tun. Es geht weiter. Das ist das Wichtigste. Er hat uns so unendlich viel beigebracht. So viel, was wir hier sonntags auch mal hören, was wichtig ist. Aber das Herzstück, dass das alles wichtig wird, dass wir erstmal Buße tun, dass wir erstmal zu Gott kommen und sagen, tut mir leid, was ich getan habe. Wie der Zöllner, sei mir Sünder gnädig. Und dann kommt die Nachfolge. Dann hilft uns Gott auch, unser Leben in Ordnung zu bringen. Wir sind da nicht auf uns allein gestellt, sondern dann kommt er in unser Leben und hilft uns. Dann gibt er uns Frieden. Dann fängt alles an. Nicht vorher, dass wir uns ändern und erst gut werden müssen, sondern so kommen zu Gott, wie wir sind. Ob wir vielleicht noch nie um Vergebung der Schuld gebeten haben, wie der Zöllner, der zum ersten Mal sagt, bitte vergib mir meine Schuld. Vielleicht haben wir das noch nie getan. Da müssen wir Buße tun. Da wird es Zeit. Vielleicht haben wir das schon mal gesagt und denken irgendwie, ich weiß nicht, bin mir unsicher. Dann tu das nochmal. Dann bitte Gott um Vergebung. Tu Buße, um sicher zu sein, um diese Schuld wirklich abzugeben. Und wenn wir in unserem Leben trotzdem sündigen, denn wir sind Menschen und wir können nicht sinnlos sein, so wie Jesus. Wir haben immer wieder Versuchungen. Wir können fallen. Manchmal widerstehen wir den Versuchungen nicht und sündigen auch. Da müssen wir auch Buße tun. Da müssen wir auch wieder zu Gott kommen und uns wieder reinigen und das wieder in Ordnung bringen. Und ich schließe mit dem Vers aus 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, nämlich Gott zu lieben und unsere Nächsten. Amen.